In der zweiten Folge geht es um die Studentenjahre, eine Zeit, die Janis musikalisch und stilistisch prägen sollte. Bessie Smith und Big Mama Thornton wurden zu Vorbildern, an denen sich die Künstlerin bis zu ihrem Tod orientierte. Der Autor Thomas Dittrich stellt zudem einige Fundstücke aus dem Repertoire der Sängerin vor. Viel Vergnügen.
Janis hat sich inzwischen am Lama College in Beaumont eingeschrieben, nicht weit von Port Arthur entfernt. Noch einmal haben sich die Eltern damit durchsetzen können. Sie wollen die wilde Tochter in ihrer Nähe wissen. Vielleicht, so hoffen Dorothy und Seth Joplin, wird aus Janis doch nochmal ein heiratsfähiges Good Girl. Bereits auf der Highschool, so erinnern sich einige von Janis Mitschülern, hatte sie gelegentlich vor kleinem Auditorium öffentlich gesungen. In Pumps, langem dunklem Rock und gestärkter weißer Bluse stand sie auf einer kleinen Bühne und sang in schrillem Sopran artig Wander- und Volkslieder. Einer ihrer damaligen Lehrer: sie sang sehr schön, nicht dieses Katzengeheul, das sie später veranstaltete. Mississippi River, eine frühe Liveaufnahme, Janis Joplin 1963 in Austin, Texas. Bevor der große Folkboom in den 60er Jahren begann, war der Jazz die favorisierte Musik der In-People, während aus den Radios noch immer der unendliche Strom des Rock'n'Roll floss. Janis und ihre Freunde aber hörten lieber die zerkratzten Schallplatten des Folkblues-Sängers Huddy Ledbetter und der seit 1959 regelmäßig beim Newport Folk Festival auftretenden Sängerin Odetta Gordon. In ihrem zweiten Studentenjahr beginnt Janis auch, Songs von deren Platten nachzusingen. Sie kopiert dabei die gehörten Sängerinnen mit einer solchen Intensität, dass ihre Zuhörer immer wieder staunten. »Du konntest ihren Gesang von dem des Originals wirklich nicht mehr unterscheiden«, wundert sich Janis Mutter noch heute. So perfekt kopierte sie deren Gesang. Auf die Musik ihres großen Idols Bessie Smith stößt Janis erstmals 1962. Stundenlang hört sie wieder und wieder die wenigen Schallplatten, die sie mit Aufnahmen dieser Blues-Sängerin erworben hatte. Janis' Kopierlust ging dabei über das Gesangliche hinaus. Wie ähnlich sind sich doch Janis' bunte Verkleidungskünste auf der Bühne mit dem Outfit der Vaudeville-Damen der 20er und 30er Jahre. Bunte Federboas, grell-lila Satinkleider, schwarze Netzstrümpfe, grell geschminkte Gesichter, knallbunte Perücken und kiloweise billiger Blechschmuck. Das alles waren nicht nur die modischen Accessoires der ausgeflippten Beatnik-Generation, sondern auch die Farben und Formen auf den alten Vaudeville-Bühnen. Noch einmal eine jener frühen Joplin-Aufnahmen, die zu Beginn der 60er Jahre während einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte heimlich mitgeschnitten wurden. C.C. Rider. Bis zum Sommer 1961 bleibt Janis noch in der näheren Umgebung, Port Arthurs. Artig geht sie aufs College und ist regelmäßig in den Seminaren zu finden. Neben den meist am Wochenende stattfindenden Kneipentouren durch Louisiana fährt sie gelegentlich für ein paar Tage nach Houston, Texas. Hier hängt sie den ganzen Tag im Purple Onions Coffee Shop herum, trinkt und isst ziemlich viel. Sie fühlt sich unwohl und wird natürlich sofort krank. Manchmal, wenn sie aus Houston zurückkommt, muss sie sogar ins Krankenhaus. Alkohol und Fresssucht greifen erstmals ihren Körper an. Die Eltern sind besorgt. Das Einzige aber, was ihnen einfällt, ist, die Tochter zum Psychiater zu schicken. Um den kränkelnden Teenager aufzurichten, spendieren die Joplins ihrer ältesten Tochter eine Reise nach Los Angeles. Mutter Dorothy hat dort eine Schwester. Sie verabreden, dass Janis bei ihr so lange wohnen kann, bis sie für die Semesterferien einen Job gefunden hat und sich ein kleines Apartment leisten kann. Den Eltern ist das wachsame Auge der Tante sehr recht, denn weder Dorothy noch Seth vermögen einzuschätzen, was in Janis wirklich vorgeht. Janis Joplin jubelt. Los Angeles. In der Nacht vor ihrer Reise fährt sie mit ihren Freunden noch einmal über die Kneipenpiste in Louisiana. Sie betrinkt sich unendlich und macht Pläne für die große Welt der Großstadt Los Angeles. Endlich. Und wie ausgemacht wohnt Janis in den ersten Wochen bei ihrer Tante. Auch einen Job hat sie bald, als Lochstreifenschreiberin bei der Los Angeles Telefongesellschaft. Und auch das kleine eigene Apartment findet sie schnell. Der Sommer ist schön und die Großstadt ist spannend. Wenn Janis ihren stupiden Job erledigt hat, zieht sie nachts durch die Straßen und in den Kneipen lernt sie zum ersten Mal jene Gleichgesinnten kennen, die sich schon längst aus der Normalität des American Way of Life verabschiedet haben. Hier wird diskutiert, getrunken, geliebt und gelebt. Hier will Janis dabei sein.
When I ask you to, you just
Herbst 1962 kommt Janice nach Port Arthur zurück. In wenigen Tagen beginnen wieder die Seminare am Lama College. Ihre Freunde und ihre Eltern sind von ihrer Veränderung überrascht. Die einst eher schüchterne Janice ist freier, offener. Jetzt rebelliert sie nicht mehr nur mit Alkohol, sondern auch mit Worten. Dass der Bruch mit dem spießigen Port Arthur nun endgültig wird, ist abzusehen. Für Janice sind es die letzten Wochen in der alten, ungeliebten Umgebung. Schon längst auch hat Janice Joplin damit begonnen, öffentlich als Sängerin aufzutreten. Noch haben diese Konzerte wenig mit ihren späteren, exzessiven Bühnenshows zu tun. In der Neujahrsnacht 1962, ihr erster Auftritt, singt sie die abgeguckten Songs von Leadbelly, Odetta und Bessie Smith. In der Kneipe herrscht der Lärm von Feiertagsstimmung. Da hört so richtig niemand hin, wenn das junge Mädchen auf der Bühne unbeweglich zur Gitarre ihre Songs vorträgt. Nur bei den Bluesballaden wird es stiller. Manche der Gäste stehen sogar auf, um besser sehen zu können. Ihre klare, reine Folkstimme klang dann auf einmal ganz verändert, schreibt Christian Stuckenberg im Musikexpress. Wie das erste Grollen eines herannahenden Gewitters kündigte sich die wahre Ambition der College-Studentin an. Relativ regelmäßig ist Janice in den folgenden Wochen im Halfway House oder dem Purple Onions in Houston zu hören. Und auch als das Publikum auf die ungewohnten Bluesnummer nur sehr sparsam applaudiert, lässt sich Janice dadurch nicht abschrecken. Sie singt ihren Blues. Sie will ihn singen. Jetzt. Black Mountain Blues, Janice Joplin und die Dick Oxford Jazz Band. Live in San Francisco, 1965.
Thank you.
Janis lässt Port Arthur nun endgültig hinter sich. In Austin, Texas, schreibt sie sich an der Universität ein. Ernsthaft hat sie den Wunsch, Lehrerin zu werden. Und obwohl sie keine sonderlich fleißige Studentin ist, liefert sie doch ihre Scheine ab, um die Eltern zu beruhigen. Aus Port Arthur erhält sie schließlich auch ihren monatlichen Scheck. Und Vater Seth sorgt vorerst noch für den regelmäßigen Lebensunterhalt seiner Tochter. Fast alle neuen Studenten in Austin wohnen in einem schmuddeligen Apartmentkomplex, 6 Häuserblocks vom Campus entfernt. Auch einige Freunde von Janis aus Port Arthur sind hier eingezogen. The Ghetto nennen die Studenten fast zärtlich dieses Wohnheim. Und mit den $35 Miete im Monat wird gleichzeitig die Eintrittskarte für eine riesenhafte Party erworben. Hier findet Janis endlich jene Gleichgesinnten, die wie sie dem braven Alltag der amerikanischen Mittelklasse Goodbye gesagt haben. Im Ghetto geht es zu wie auf einem Bahnhof. Jeden Tag bringt irgendwer irgendwen mit. Die Zimmertüren stehen weit offen und auf den langen Fluren treffen sich alle zu einem ununterbrochenen Happening. Janis nimmt an diesem wilden Leben nach Kräften teil. Tag und Nacht kreisen die Marihuana-Joints, kistenweise wird Bourbon geleert. Zwischen Suff und Rauch diskutiert man nächtelang. Über den Beatnik-Autoren Günzburg, über Zen-Buddhismus und den Sinn des Lebens. Es war der Platz, wo du wirklich die irresten Typen treffen konntest, hat Janis später über diese Partys gesagt.
Oh, so won't you collect them in? They wear them like notches on a gun. Oh, honey, but I know better than that. I know that a woman only needs one good man.
Schon in der ersten Nacht nach ihrem Eintreffen in Austin steht sie auf einer Bühne. Mit ihren alten Freunden Paul St. John Mundharmonika und Lenny Wiggins Bass spielen sie ihr Folksong- und Bluesrepertoire in einer der Folkkneipen. Während ihrer ganzen Zeit in Austin sollten die drei zusammenbleiben. Musikalisches Zentrum ist das Street Gills, eine zur Kneipe umgebaute Tankstelle. Jede Samstagnacht trafen sich hier die Folkies der Stadt, es gab Freibier für die Musikanten und jeder spielte bis zum frühen Morgen, was er wollte. Janis sang hier oft, regelmäßig jeden Mittwoch und darüber hinaus, wann immer sie jemand darum bat. Und nun bricht es aus Janis heraus. Ihre Stimme ist schwarz, rau und emotionsgeladen. Sie phrasiert die Bluesnummern mit so ehrlichem, selbsterlebten Gefühl, dass die Kopien zu Originalen werden. Die Freaks in der Kneipe sind vor Ergriffenheit stumm. Der verräucherte Laden, sonst lärmerfüllt, wird unter Janis gesungenen Gefühlsangriffen in eine knisternd stille Atmosphäre getaucht. Manchmal herrscht Andacht wie in einer Kirche. Auch wenn du sie dort nur einmal gehört hast, sagt einer ihrer früheren Freunde, wirst du das nie vergessen. Im Street Gills gibt es bereits seit 1946 regelmäßig Live-Musik zu hören. An den Wänden der nach Nikotin und Schnaps stinkenden Kneipe hängen braun eingefärbte Ölschinken mit Szenen großer Indianerschlachten. Das Mobiliar ist reif für den Sperrmüll, ein paar wackelige Stühle, zerschrammte Tische, ein altes Sofa. Der Studententreff in Austin gehört Ken Streetgill, selbst Sänger in einer Country-Band. Nicht zu Unrecht hat er später für sich in Anspruch genommen, Janis die erste größere Plattform für ihr musikalisches Talent gegeben zu haben. Mehrmals gewann sie hier am Wochenende die kleinen Gesangswettbewerbe. Der Gewinn, zumeist eine Lokalrunde Freibier, wurde sogleich mit den Freunden versoffen. Hier auch entdeckten und vermitteln sie die Insider der Szene für Auftritte in den lokalen Literatencafés. Und dort kam ihr nach New Orleans riechender Blues an, ließen sich die Intellektuellen von ihren Bessie Smith-Songs und ihrer verzweifelt rauen Stimme anmachen. Und obwohl kein Plakat ihre Konzerte jemals ankündigte, gelangte sie so zu lokaler Bekanntheit. Sie war wie eines meiner Kinder, berichtete Kenneth Rietgill später. Nach ihrem Tod, als auch Touristen zuhauf die Kneipe besichtigten, konnten sie noch immer auf einem der zerkratzten Tische die eingeritzte Inschrift lesen: Mrs. Rietgill, I love you, Janis Joplin. Ausgeflippte Studentenzeit in Austin treibt Janis in immer größere Rastlosigkeit. Die Kneipen der Stadt und die wilden Partys im Ghetto allein reichen ihr nicht mehr. Mal fährt sie für ein paar Tage nach Houston, mal trampt sie nach Los Angeles oder klappert in San Francisco die Kneipen ab. Dort auch in einem Laden namens Gallery im Stadtteil North Beach trifft sie auf Typen, die später ebenso berühmt werden sollten wie sie. John Phillips, Bill Graham, David Crosby und andere stehen im Gallery am Tresen und hören der kleinen weißen Blues-Sängerin zu, die wie eine Schwarze singen kann. Einen ganzen Sommer verbringt Janis in New York. Mit einer Freundin bewohnt sie dort ein kleines Apartment an der Lower East Side. Ihren Eltern, die ihr schon längst den monatlichen Scheck gestrichen haben, erzählt sie von einem Job als Aushilfssekretärin. Zumindest für die ersten Wochen in New York mag das richtig gewesen sein. Aber schon bald ist ihr die regelmäßige Arbeit zuwider. Fast den ganzen Tag verbringt sie damit, Dutzende von Pep-Pills, von Aufputschmitteln einzuwerfen und berauscht in einer Ecke ihres Apartments vor sich hinzukichern. Nur am Abend werden sie und ihre Freundin munter. Gemeinsam haben sie sich im East Village einen Club namens Slugs ausgeguckt. Gelegentlich steht Janis hier auf der Bühne, singt Blues und begleitet sich selbst auf der Gitarre dazu. Wir waren die ganze Zeit eigentlich nur stoned, erzählt Janice Knoll, die Freundin aus dem Apartment. Und wir haben kein einziges Mal richtig miteinander gesprochen, den ganzen Sommer nicht. Ich kann mich auch nicht erinnern, Janis jemals etwas gefragt zu haben. Wir waren einfach nur stoned zusammen, den ganzen Sommer. Summertime.
Nothing's going to harm you now. No, no, no.
1965 hat Janis die Nase vom Rumpflippen offensichtlich gestrichen voll. Fast 4 Jahre ist sie jetzt unterwegs und hat so gut wie keine Flasche Schnaps, keine Droge und keine Party ausgelassen. Immer abenteuerlicher wird die Finanzierung ihres Lebensunterhaltes. Manchmal arbeitet sie nur für Tage als Telefonistin, Serviererin oder Aushilfssekretärin, um das Geld für Bourbon, Speed und Miete zusammenzukriegen. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, nimmt sie auch Geld von der Wohlfahrt. Immer hektischer und immer überspannter wird auch ihr Sexualleben. Manchmal halten ihre Beziehungen nur für Stunden, nicht länger als man zum Trinken einer Flasche Schnaps braucht. Und obwohl sie seit ihren Teenager-Tagen in Port Arthur ganz offensichtlich die Liebe eines anderen sucht, antwortet sie selbst immer nur mit dem flüchtigen Erlebnis. Einmal während einer der wilden Partys im Ghetto stand sie nachts im Flur und schrie: »Da ist Jack und Nova, da ist Jim und Ray. Da ist der mit der, aber da ist immer nur Janis.« Ihre verzweifelte Einsamkeit, ihr rastloses Suchen nach der Jungmädchenvorstellung von der wahren Liebe, war aber auch ihr musikalisches Potenzial. Fast alles, was sie später auf Schallplatten und in Konzerten herausgeschrien hat, widmete sie ausschließlich diesem Thema.
Just a little bit.
Ein letztes Mal geht Janis nach Port Arthur zurück. Vielleicht, so hofft sie, erfüllen sich ihre Sehnsüchte im bürgerlichen Leben von Port Arthur doch eher als auf dem wilden Campus von Austin. Sie ist ziemlich mitgenommen und steht unter ärztlicher Behandlung. Zu viele der PEP-Pills haben sie abhängig werden lassen. Sie will clean werden, ihr Studium abschließen und heiraten. Die Eltern sind begeistert. Wird aus Janis doch noch das vorzeigbare Good Girl? Die dreckigen Tramper-Klamotten hat Janis gegen schwarzen Rock und gestärkte Bluse getauscht. Ihre welligen, wilden Haare sind zu einem braven Dutt diszipliniert. Fast ein Jahr hält sie es noch einmal bei ihren Eltern in Port Arthur aus. Doch das Back to the Roots ist nur die letzte Ruhe vor einem nicht mehr endenden Sturm. Denn während Janis in diesen 12 Monaten versucht, die Erlebnisse der vergangenen 5 wilden Jahre zu ordnen, begreift sie immer mehr, dass sie sich schon längst von dem Wertesystem ihrer Eltern gelöst hat. Es ist dann auch ein Abend wie jeder andere, als Janis von Travis Rivers im elterlichen Haus abgeholt wird. Niemand achtet darauf, wie beide in den Wagen einsteigen und langsam vom Grundstück rollen. Beide haben kein Gepäck dabei, führen nur das mit sich, was sie auf dem Körper tragen. In Janis Zimmer hängen der blaue Rock und die weiße Bluse ordentlich auf einem Kleiderbügel. Die Bücher fürs Studium liegen aufgeklappt auf einem kleinen Schreibtisch. Beide nehmen den Highway in Richtung Norden, nach San Francisco. Janis Joplin erreichte San Francisco am 4. Juni 1966. Die Stadt hat sich seit ihrem letzten Besuch sehr verändert, ist seit einigen Monaten Hauptstadt der Beatniks. Aus allen Ecken des weiten Landes kommen sie angereist. Sie kamen, schreibt Joplin-Biografin Myra Friedman, weil sie zu Hause desillusioniert, frustriert und verloren waren. Sie kamen, weil sie keine Alternative sahen, nicht wussten, wie es mit ihrem Leben weitergehen sollte. Sie kamen, um zu rebellieren und zu protestieren. Sie kamen aber auch, weil es die anderen taten. San Francisco, so schwärmen Weltenbummler, zählt zu den 5 schönsten Städten der Erde. 1905 bei einem schweren Erdbeben wurde ein großer Teil der Stadt fast völlig zerstört und anschließend an genau der gleichen Stelle wieder aufgebaut. Ein beinahe europäischer Lebensstil wird hier gepflegt. Nirgendwo begegnet man der rastlosen Hast, die anderen Großstädten der USA sonst eigen ist. Europäisch sind auch die Toleranzgrenzen der Bewohner. Minderheiten, Schwarze, Chinesen und Indianer haben es hier nicht ganz so schwer wie in anderen Teilen Amerikas. Und selbst die klimatischen Verhältnisse der Bay Area erinnern eher an die europäische Riviera. Der Sommer bringt milde, warme Tage, der Winter Schnee und angenehme Frische. San Francisco ist die ideale Stadt für eine kurze, aber heftige Blütezeit der Beatniks und Hippies. Zu Tausenden ergreifen sie friedlich vom Stadtteil Haight-Ashbury Besitz, jene Ecke der Stadt, die vom Erdbeben nicht ganz zerstört wurde. Die meist zweigeschossigen Holzhäuser haben kleine Vorgärten, verzierte Veranden und allerlei schmiedeeisernes Schmuckwerk. Für wenige Dollar im Monat kann man sich hier billig einmieten. In den abenteuerlichsten Verkleidungen laufen sie meist barfuß durch die Stadt. Knallbunte Fantasiekostüme, selbstgeschneiderte Kaftans und Pluderhosen, bemalte Wickelkleider und alles, was sonst noch an Bekleidung überhaupt nur möglich ist, lassen die Stadt wie eine überdimensionale, ausgelassene Karnevalsparty erscheinen. Noch nehmen die älteren Einwohner das Treiben mit Gelassenheit hin. Sie sind weltoffen, unvoreingenommen und manchmal ein bisschen verblüfft. Und selbst die Polizei sieht keinen Grund zum Einschreiten. Die Blumenkinder stecken ihnen Rosen in die Gewehrläufe und laden sie zu den Freak-Concerts und Love-ins genauso ein wie zu den noch legalen Acid-Tests, Partys mit LSD.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten den zweiten Teil unserer Reihe über Janis Joplin. Autor der 1985 erstmals im RIAS ausgestrahlten Sendung war Thomas Dittrich. Die nächste Folge dann am Samstag, den 2. November. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle wieder einmal ein RIAS-Schulklassengespräch. Berliner Schüler diskutieren mit dem 2007 verstorbenen Schriftsteller Walter Kempowski. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende, machen Sie es gut. Musik